Heute mit Marcus Fitzgerald, dem Gründer und CEO von Gigmit.
Ich will jetzt nicht die Booker hier anpissen, aber was ich schon sagen würde, ist, die gleiche Meinung hatten auch die Plattenladenbesitzer vor 20 Jahren. Und die haben auch gesagt, ja, das ist alles mit Empfehlungen und ganz persönlich und das wird es immer geben. Und dann kamen Spotify und Amazon und haben einen Empfehlungsalgorithmus eingerichtet und zack, waren die Empfehlungen viel besser, die von Spotify kamen. Vielleicht, also das ist ja immer eine Geschmackssache, aber definitiv so weit, dass ein erheblicher Teil des Business dann eben digitalisiert wurde und weggegangen ist von dieser alten Art und Weise, wie das gemacht wird.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Marcus Fitzgerald, dem Gründer und CEO von Gigmit, einer Live-Booking-Plattform, bei der unter anderem Sony Music beteiligt ist und die in meinen Augen eins der größeren Startups aus der deutschen Musikbranche darstellt. Zumal Gigmit ja auch bereits seit 8 Jahren online ist. Aber erstmal herzlich willkommen im Redfeed-Podcast, Marcus.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt habe ich mich gefragt, ich bin ja nicht so bewandert im Startup-Business. Bezeichnet ihr euch noch als Startup? Kann man das noch so sagen? Oder?
Ja, wir leben, also da gehört ja auch viel Kultur dazu.
Ja.
Die leben wir total und wir fühlen uns selber noch sehr startupig.
Okay, ihr sitzt ja dann auch passenderweise in Berlin, glaube ich, ne?
Genau.
Mittendrin in der Startup-Welt sozusagen. Okay. Lass mal bei dir anfangen. Also beziehungsweise lass uns mal damit anfangen, wie es bei dir so losging. Ihr bewegt euch ganz viel in der Musikbranche. Wie ging es denn bei dir los mit Musik und Events?
Ja, ich habe früh angefangen mit 15. Also ich war 15, als ich so die ersten Konzerte gemacht habe. Ich bin total dem Hip-Hop verfallen gewesen zu der Zeit. Das war auch so eine Zeit, als gerade so eine Hochphase des Hip-Hop war. Das hat mich bewegt und berührt. Und ich wollte da mehr machen als nur Konsument sein sozusagen und habe dann halt mit verschiedenen Freunden, die auch in verschiedenen Disziplinen unterwegs waren. Also ich kannte natürlich in der Szene sozusagen DJs, B-Boys, Sprayer und so weiter, alle möglichen Leute und alle wollten irgendwie was machen. Und dann haben wir halt so überlegt, was könnten wir so gemeinsam machen, quasi so Party-Jam-Formate, ne, wo man irgendwie zusammenkommt. Und das habe ich dann schon mit 15 angefangen dann quasi bin dann auch irgendwann mal richtig auf die Fresse geflogen damit, ja, also sozusagen nicht wirklich Plan gehabt zu der Zeit, was Finanzkalkulationen und so angeht, ja, und dann haben natürlich auch mal Events nicht so gut funktioniert und waren dann ziemlich schmerzvoll. Ich weiß noch, dass ich mein ganzes Führerscheingeld, was ich erspart habe, drauf gegangen ist, dass irgendein Event bezahlt wird oder die Acts bezahlt werden, weil der nicht so gut lief von den Ticketeinnahmen. Aber gab auch viele, viele gute, viele Hochmomente und erfolgreiche Sessions, die wir gemacht haben. Und für mich war das eben klar von Anfang an, ich gehöre zu der organisierenden Welt. Ich bin nicht der Künstler selber und ich mag es aber, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Und dann, ja, seitdem eigentlich durchweg nur in dem Bereich auch unterwegs gewesen und hatte nie ein Gefühl, was irgendwie sagt, oh, ich sollte mal Banker werden oder irgendwas anderes.
Okay. Ja. Aus welcher Ecke kommst du her? Also wo hast du angefangen, das zu machen?
Ich bin gebürtiger Dresdner, habe auch in Dresden dann zu der Zeit gelebt und angefangen und dann den ganzen Osten so quasi eventseitig abgereist in Bautzen, in Görlitz, in Chemnitz, in Erfurt war ich überall mal tätig.
Ja, was waren da so die wichtigsten Stationen, bevor du Gigmit gegründet hast?
Einerseits habe ich selber einen gemeinnützigen Verein gegründet. Das war dann sozusagen die Konsequenz aus dem wirtschaftlichen Risiko auch ein Stück weit rauszugehen und mit der Gruppe, mit der ich sozusagen auch die Events gemacht habe, gemeinsam das in eine Rechtsform zu gießen. Das hat sich aber schnell auch bewegt in Richtung Verein für ein bisschen breitere Kunstformen, also nicht nur Musik und nicht nur Hip-Hop. Und dann sind wir sozusagen schnell in so ein Festivalformat übergegangen. Das habe ich 8 Jahre lang gemacht. Focus Festival gibt es auch heute noch. Heute ist das mehr so ein Stadtteilfest. Früher haben wir das schon eher so festivalmäßig aufgezogen. Und da sozusagen eben auch viele Street Artists eingeladen, die was gemacht haben. Also eigentlich, wie man so die klassischen Jams kennt, aber mit verschiedenen noch Disziplinen. Und dann gab es ein großes Highlight in der Phase, in der Zeit, dass ich halt mehrfach Clueso veranstaltet habe in Görlitz, da war der Verein ansässig. Und dann mit dem Manager in Kontakt gekommen bin und der gesagt hat, ja, du, gefällt mir, was du hier machst, willst du nicht zu uns kommen und da weitermachen? Und dann bin ich nach Erfurt und habe für Clueso Management gearbeitet und auch dann örtliche Events mitgemacht. Also wir haben da halt wirklich von Herbert Grönemeyer über Wir sind Helden, Dendemann und so weiter halt da veranstaltet. Aber auch kleine Sachen, also auch ganz unbekannte Künstler. Und das dann war dann auch für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bekomme mehr und mehr Kontakt von Künstlern, die das mitbekommen haben, dass ich da irgendwie in dem Bereich unterwegs bin und irgendwo auftreten und spielen wollen. Und das wurde irgendwann so viel, auch muss man sagen, noch zu einer Zeit, als selbst die E-Mail noch nicht so advanced war wie heute, aber kam dann halt alles rein. Und dann habe ich mir irgendwann so die Frage gestellt, ja Mensch, warum ist das denn eigentlich so kompliziert, hier da die suchenden Künstler und Veranstaltungsorte und Festivalveranstalter und so zusammenzubringen? Und ja, das hat dann, wir wissen ja, wie es geendet ist.
Ja, genau. Aber wie, also sag nochmal, so, du hast jetzt so den Grund geliefert, wie es angefangen ist. War das so mit die Erkenntnisse? Also was hat dich damals so angetrieben, zu sagen, ey, ich baue da jetzt was? Und was waren so deine Voraussetzungen? Weil Ideen haben ja viele, aber dann so diese Umsetzung, da scheitern dann ja viele dann doch.
Ja, ist echt eine gute Frage. Das gibt so drei Punkte, die eigentlich dafür für mich so ausschlaggebend waren. Das erste war aus meiner eigenen Vereinstätigkeit, habe ich das natürlich schon immer so mitbekommen, ja, auch um mich rum, wie so Leute mit Ideen umgehen und vielleicht auch scheitern und wollte da was machen. Und habe ein Projekt gestartet, das heißt Phase 0, How to Make Some Action. Und da habe ich mich mit Leuten zusammengetan, die auch tolle Sachen gemacht haben. Hier aus Berlin zum Beispiel Sinnlos Records, Label eher im Indie-Rock-Bereich angesiedelt. Oder damals noch in einem anderen Festival, dem La Pampa Festival und noch ein Festival in Erfurt auch. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall war das so ein Projekt, wo ich die alle gefragt habe, was habt denn ihr eigentlich in eurer ersten Phase gemacht und wie seid ihr sozusagen dazu gekommen, eure eigene Idee zu realisieren? Das hat natürlich total viel Wind und Motivation gegeben. Kann man übrigens auch noch sehen, da gibt es eine Website, phase0alszahl.org. Da, ja, cool. Ja. Da kann man die Videos sehen, da gibt es coole Video-Interviews und auch ein Buch, was wir dann rausgebracht haben. Das war so Punkt 1 und Punkt 2 war, dass ich selber zu der Zeit dann, das habe ich jetzt ausgeklammert, weil das war jetzt nicht so ganz der Musikbezug, aber ich habe noch einen Karriereschritt sozusagen gemacht. Ich habe ein Weiterbildungsprogramm koordiniert im Filmbereich. Da sind junge Absolventen meistens oder schon ein bisschen weiter, so die Start-ups der Filmlandschaft sozusagen, sind von Profis aus dem Business, den ganzen Urgesteinen, die man so kennt, die alle großen Kinofilme und so gemacht wurden, haben begleitet worden über ein Jahr und hin zu ihrer sozusagen zum nächsten Level, also quasi wie so diese klassischen Accelerator-Programme. Und ich habe das koordiniert und habe natürlich da total Blut geleckt. Also ich habe halt so gemerkt, wie alle um mich rum entwickeln ihre Businesses und ihre Karriere und der Input ist total geil und auch die erfahrenen Leute, die wollen eigentlich ihr Wissen weitergeben und die wollen eigentlich, dass da auch Neues passiert. Und das hat mich dann irgendwie selber bewegt und angetrieben. Und der letzte Punkt war, dass ich dann noch so eine akademische Weiterbildung gemacht habe, also ein Ministudium quasi in Berlin. Das hieß Digitale Geschäftsmodelle, Business 2.0. Und da habe ich halt die ganzen Online-Plattformen, die überhaupt nichts mit Kultur und Musik zu tun haben, aber die so da draußen gerade erfolgreich unterwegs sind, kennengelernt und dachte dann so, Mann, krass, das geht alles schon, Technologie kann das alles, Wahnsinn, wie weit wir da eigentlich schon sind, weil ich das aus der Musikecke so gar nicht kannte. Ja. Und diese Punkte dann alles zusammen, also dieser Spirit von, ich will eigentlich was machen, die Möglichkeiten, die da draußen in der Technologie unterwegs sind und die auch verbündeten und befreundeten Player sozusagen, die mit mir in diesem eigenen Projekt gearbeitet haben, das war so, ja, 1 plus 1 quasi zusammengezählt und dann selber losgelegt.
Okay. Was waren da so die ersten Schritte?
Ja, zuerst mal haben wir uns eingeschlossen. Das ist was, was man ja nicht machen sollte. Man sollte ja immer mit allen quasi Marktteilnehmern sprechen. Und wir dachten, wir haben die Informationen genug selber aus der eigenen Erfahrung. Und haben uns eingeschlossen, Freunde von mir, die eher so im Tech-Produktentwicklungsbereich unterwegs sind und ich, und überlegt, was muss so eine Plattform eigentlich können. Haben wir eine Woche in Dänemark ein Haus gemietet, sechseckig übrigens, deshalb ist unser Logo auch sechseckig.
Ah, okay.
Und haben uns dann sozusagen, haben da so eine Art Anforderungsprotokoll definiert, und dann hat ein Bekannter von mir, der auch so schon sehr erfahren ist im Produktentwicklungsbereich, den genommen und einmal so quasi ausgedruckt, und dann haben wir so einen riesen, wir waren in so einem, bei Freunden in so einem Möbelausstellungshaus, also hat eine Riesenfläche, ja, und hat ausgedruckt und hat quasi das ganze, weiß nicht was waren, vielleicht 500 Quadratmeter oder noch mehr, waren dann sozusagen tapeziert mit der Plattform, quasi, und den Funktionalitäten, die wir wollten. Und er hat gesagt, vergesst es. Viel zu viel, dünnt das aus, macht irgendwie so das Einfachste, was geht. Und dann haben wir halt das runtergebrochen, wirklich auf die minimalsten, einfachsten Anforderungsschritte, und dann damit losgelegt.
Wie waren denn so dann die ersten Reaktionen aus der Musikbranche, als ihr mit dieser dann ja auch sehr modernen Idee, und du sagtest es ja auch, oder es ist ja auch klar, 2012 wurde es gegründet, da war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere aus technologischer Sicht. Was waren so die Reaktionen in der Musikbranche, als ihr mit dieser Idee um die Ecke gekommen seid?
Du piekst in die Wunde.
Ja?
Ja, weil, also einerseits muss man sagen, hast du recht, man muss sagen, dass die in dieser Zeit zum Beispiel auch Marketing auf Facebook bei Veranstaltern noch verpönt war und so, das machen wir nicht. Wir haben Poster und Flyer und Facebook, da haben wir 20 Euro pro Veranstaltung Budget, das geht dann in Facebook, machen wir so ein Boost your Posting, ja. Eventbrite verteufelt das heute und sagt, da willst du genauso wie Geld zum Fenster rauswerfen. Mhm. Und so war die Stimmung, und wir haben dann natürlich auch genau die gleichen Reaktionen auf unser eigenes Produkt bekommen, was das jetzt soll mit einer Online-Lösung, wo man doch die ganzen Kontakte in seinem Adressbuch stehen hat und die doch nur anrufen braucht und so. Und das war auch die ersten 3 Jahre ultra schwer. Also für uns war wirklich so die ersten 3 Jahre die ständige Frage, also einerseits ein sehr guter Ansporn, weil wir so rangegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen das Produkt immer weiter verbessern, wir wollen das Feedback aus der Branche aufnehmen und irgendwie umwandeln in ein cooles Produkt, das alle lieben. Das heißt, für uns war es natürlich schon auch sozusagen quasi mit der Peitsche getrieben, der Ansporn zu sagen, wir machen das jetzt noch besser als vorher, was dem Produkt erstmal gut getan hat. Aber gleichzeitig natürlich die ganze Zeit die Frage, schaffen wir das, werden wir das überleben? Und viele andere, lustigerweise, die auch mit uns in der gleichen Zeit an den Start gegangen sind, die gibt's alle nicht mehr. So, ne? Also da kriege ich auch immer wieder mal, gibt's die noch, die kennst du ja noch von früher und so, und in dem Bereich macht keiner mehr was, das hat keiner überlebt, diese Phase, also man muss schon sagen, wir waren da ein bisschen zu früh, aber waren natürlich dann auch in der glücklichen Situation, nachdem wir das mit viel Kreativität auch irgendwie überlebt haben, dass wir dann natürlich als, ja, sozusagen Vorreiter oder First Mover, wie man das neudeutsch nennt, dann da standen und wirklich loslegen konnten, als auch der Markt sich an sich geändert hat und gesagt hat, mehr digitale Produkte, ach ja, so eine digitale Lösung gar nicht so schlecht und so, ja, also das war dann so, war dann nach 3 Jahren ist das dann irgendwie auch angekommen, hat uns sehr gefreut, und seitdem wachsen wir auch fleißig.
Ja. Wie habt ihr das am Anfang finanziert?
Ja, einmal ganz am Anfang aus eigenen Ersparnissen, also auch da Sparbuch geplündert, ja, das kann ich ja noch, und quasi reingesteckt das Geld. Wir, auch alle Gründer, haben über Jahre verzichtet oder verzichten bis heute, ehrlich gesagt, aber zumindest da am Anfang auch in krasser Form, also es gab gar keine Gehälter in dem ersten halben Jahr, und wir haben das irgendwie so versucht. Dann haben wir uns Minimalbeträge ausgezahlt. Heute dürfte man das gar nicht mehr. Das war alles weit unter Mindestlohn. und haben quasi einfach so unsere Existenz damit gesichert und gleichzeitig dann halt Business Angels angeworben, die sozusagen aus der Ecke auch teilweise kommen. Wir haben einen Manager von eher so im Reggae-Bereich, der sozusagen bei uns eingestiegen ist. Wir haben einen Anwalt, der bei uns eingestiegen ist, der auch bei Native Instruments zum Beispiel tätig ist. Wir haben einen Marketing-Agenturchef, der dann eingestiegen ist, der den Launch von MySpace gemacht hat in Deutschland. Also wir haben so quasi alles, was irgendwie das versteht und einen Musikbezug hat, versucht zu gewinnen und da halt auch Glück gehabt und ein paar gute Angels gewonnen, die das unterstützt haben und finanziert haben. Und dann haben wir von der Investitionsbank Berlin das war dann so der nächste Milestone, das war, glaube ich, nach 2 Jahren, haben wir dann so einen Gründerfonds bekommen zum Thema hochtechnologische Entwicklung. Und das war für uns auch so ein bisschen der Aufschlag, jetzt von der reinen Plattformidee uns nochmal so ein bisschen extrahieren so und zu sagen, okay, wir machen da ein bisschen mehr auch Deep Tech dahinter, wo wir uns die Daten angucken, die halt produziert werden auf allen Seiten und versuchen, wie können wir denn dann auch das steuern, wenn es dann, sage ich mal, nämlich jetzt sind wir ja bei 120.000 Usern, aber wenn es irgendwie 5 Millionen User sind, wie ist das denn eigentlich, wie kommen die dann überhaupt noch zusammen? Die können ja nicht alle sich, also nicht jeder Veranstalter kann ja 5 Millionen E-Mails verarbeiten oder Messages auf dem System. Also muss es ja irgendwelche Algorithmen geben, die dann so ein bisschen vorfiltern und helfen. Und daran arbeiten wir eben auch schon eine ganze Weile.
Okay, jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht ist gar nicht jeder, der diesen Podcast hört, so genau mit dem Geschäftsmodell vertraut. Also vielleicht kannst du das auch nochmal so kurz einwerfen, was Gigmet überhaupt macht oder machen möchte. Mhm.
Ja, an sich, also unser Geschäft ist ja, Künstler und Veranstalter zusammenzubringen. Wir haben quasi eine Plattform entwickelt, die erstmal es ermöglicht, dass ich als Künstler mir ein Profil mache, was eher Live-Business-orientiert ist. Und mit diesem Profil auch sozusagen dann schon mitbekomme, welcher Veranstalter ist eigentlich so in meiner Ecke unterwegs. Also ich sage jetzt mal ganz einfach, ich bin Hip-Hop-Artist, dann gebe ich natürlich, wenn ich mir so ein Profil erstelle, mein Genre an, in dem ich unterwegs bin und dann kann ich halt gucken, welche anderen Veranstalter in dem Segment sind eigentlich auf der Plattform und kann, kann mich da vorstellen. Das als kostenlos. Wir haben auch wir orientieren uns ehrlich gesagt so ein bisschen an LinkedIn, was unser Geschäftsmodell angeht. Also wir haben quasi auch keine Transaktionsgebühr. Das hatten wir ganz am Anfang tatsächlich mal und haben das schnell abgeschafft, weil wir gemerkt haben, dass das nicht das Modell ist, mit dem wir gerade so Erfolg haben und wachsen können. Und oft wird uns das noch so ein bisschen unterstellt. Aber man kann quasi auf Gigmet wirklich völlig kostenfrei buchen und die Gage, das Budget, was der Veranstalter hat, wird auch zu 100% an den Künstler weitergegeben. Das ist uns auch wichtig, weil wir viel mit kleinen und mittelgroßen Künstlern zusammenarbeiten und da ist ja sozusagen auch total wichtig, dass sie möglichst viel verdienen von dem wenigen Geld, was sie verdienen, ja, dass da viel bei ihnen ankommt und deshalb sozusagen 100% geht da weiter. Und man kann als Künstler, wenn man halt das jetzt ernst meint und wenn man auch merkt, auf der Plattform passiert für mich was und ich will das ausbauen, dann kann ich eben ein Upgrade machen auf Pro, Gigmet Pro heißt das. Das ist bei uns ein Vertrag, ein Jahresvertrag ist das, der kostet 19 Euro im Monat. Und das haben wir so eingerichtet, dass es eben quasi so Kassenbier im Monat Niveau ist, eine erschwingliche Größenordnung. Und die Regel ist schon auch, dass ich eben als Künstler, wenn ich dieses Jahr bei Gigmet bin, so viel Deals dann auch mehr mache und so viel mehr Geschäft mache, dass die Gagen sozusagen, Einnahmen, die dann reinkommen, auch das rechtfertigen. Ja? Mhm. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir sozusagen jetzt nicht da sind, um dem kleinen Künstler noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dass wir sagen, erstens ist es sowieso freiwillig, das zu machen, aber zweitens, wenn du es dann machst und wirklich aktiv bist auf der Plattform, dann ist das auch schnell wieder eingespielt. Und eigentlich ein sehr überschaubares Investment, was man so macht als Künstler.
Okay. Dieses Grundmodell hat sich aber seit der Gründung bis jetzt eigentlich auch so fortgesetzt, ne?
Ja, wir haben halt ganz am Anfang, wie gesagt, so eine Provision gehabt, die ja. wir dann geändert haben, weil wir einfach in der Kritik standen, dass jetzt dann noch was weggeht, ja? Also so ja. von dem wenigen Geld, wenn ich jetzt irgendwie mal 500 Euro Gagenbudget habe als kleiner Künstler, dass dann da auch noch eine Prozentfee sozusagen weggeht. Und dann haben wir das verstanden, würde ich jetzt mal so das übersetzen, ja. Und dann auch überlegt, wie können wir uns dann aber trotzdem auch nachhaltig in der Branche bewegen, mit einem Geschäftsmodell, was Sinn macht. Und das war dann, ja, das kam schon recht früh. Ich glaube, 2014 haben wir dann auf das Modell gewechselt und sind jetzt quasi seit 6 Jahren mit dem Modell so unterwegs. Ja.
Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt 120.000 User. Ich nehme an, ein sehr großer Anteil davon sind Künstler. Und ein sehr kleiner Anteil davon sind dann Veranstalter, ne?
Ja, auch eigentlich kein so kleiner Anteil. Also wir haben 10.000 Veranstalter, die bei uns angemeldet sind. Mhm. Clubs und Festivals meistens, weil wir in dem B2B-Bereich eben gewachsen sind. Wir sind jetzt nicht so die Plattform, das findet man auch immer mal wieder auf unserer Plattform, aber wir sind eigentlich nicht da sozusagen aktiv, was jetzt Privatveranstaltungen angeht oder so Corporate Events. Und das ist ja eine Anzahl, die wir, wo wir auch ganz stolz drauf sind, weil ich meine, jedes Festival bucht irgendwas zwischen vielleicht 40 und 200 oder 300 Künstler, wenn es ein größeres ist. Und jeder Club bucht, wenn er in Berlin ist, 365 Tage im Jahr Veranstaltungen und wenn er in einem kleineren Ort ist, vielleicht dann zumindest 50 im Jahr, immer an den Wochenenden. Und das heißt dann sozusagen, dass die Nutzerzahl auf der Veranstalterseite schon auch ein ganz schönes Volumen mitbringt an Veranstaltungen. Und wir haben jetzt auf der Plattform, und da wachsen eben auch die Jahre so, also es wird immer mehr jedes Jahr, haben wir eben 70.000 Veranstaltungen schon angeboten an Künstler. Ich weiß, dass es nicht die Zahl ist, die jeden Künstler jetzt sozusagen dann damit auch bedient, noch nicht. Aber es ist uns ein Anliegen und ein großes Ziel und ein ganz wichtiges Ziel auch. Also wir sagen halt, wir wollen unbedingt diesen Markt sozusagen darüber brechen, dass wir für jeden Künstler Live-Opportunities bereitstellen und auch dann vermitteln in der letzten Phase. Das heißt, unser Ansporn ist, die ganze Zeit auf der Ebene zu wachsen und das im Auge zu haben. Mhm. Und wenn ich mir so den Wettbewerb angucke, da sehe ich halt oft, dass das dann eher so Marketingaktionen sind. Also ich habe dann ein ganz attraktives Festival und das wird dann ausgeschrieben. Aber auf der anderen Seite habe ich dann 100.000 Künstler oder 1 Million Künstler. Und was sollen die mit dem einen Festival? Das ist halt sozusagen in der Landschaft selber dann noch nicht nachhaltig. Und deshalb arbeiten wir auch oft mit Veranstaltern, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind und auch vielleicht gar nicht so attraktiv sind, aber die halt einfach gerade zum Beispiel im Newcomer-Bereich halt unterstützen, indem sie halt viele, also nicht so viel Wert drauf legen, wie groß ist der Act schon und wie bekannt ist der Act schon, sondern halt einen Act schon holen, wenn er gerade anfängt und da auf die Bühne setzen und ihm so das erste Sprungbrett geben oder das zweite. Und genau, das ist mir an der Stelle sozusagen auch wichtig, auch nach außen zu geben, dass das einfach unsere Philosophie ist und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von anderen.
Ihr seid aber auch international tätig, also das ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, ne?
Genau, wir sind in ganz Europa tätig. Wir haben aus Deutschland ja gegründet, also das meiste ist schon in Deutschland, was passiert, und auch ja, die meisten User sind in Deutschland, aber es sind die zweitmeisten in Großbritannien und es kommen halt mehr und mehr in den anderen europäischen Ländern dazu und auch ein bisschen USA und ein bisschen Asien.
Ach, okay, krass. Was sind denn so eure Mitbewerber? Gibt es vergleichbare Plattformen auch im Ausland oder zum Beispiel in den USA, die du so siehst?
In den USA kennt man vielleicht auch, weil die wirklich groß sind, gibt es Reverb Nation. Das ist halt so eine Plattform, die jetzt nicht spezialisiert sind auf das Gigbooking. Die haben auch 5,4 Millionen Artists und die machen ungefähr 800 Shows im Jahr. Das zeigt dann auch so ein bisschen die Quote. Es gibt noch eine andere Plattform, SonicBits heißen die. Die kommen aber noch aus der Zeit, die sind schon deutlich älter als wir und die kommen so ein bisschen aus der Zeit, wo man noch einen Brief versendet hat als Demo und haben halt das Geschäftsmodell, sie sagen, okay, statt dem Brief und den Versandkosten, die du für den Brief hast, zahlst du halt bei mir die Versandkosten, wenn man so will, ja, und dann sende ich dir dann digital deine Bewerbung an den Veranstalter.
Ach so, okay.
Und das ist natürlich eine Sache, da haben viele Artists mit gebrochen, weil sie gesagt haben, ich zahle hier keine Ahnung, $10 pro quasi Vorstellung bei einem Festival und ich habe jetzt bei euch $1,000 bezahlt, aber ich habe halt noch nichts bekommen oder nur eine Sache oder so. Und das ist dann halt auch nicht, ist dann am Ende auch nicht wert.
Okay. Wie viele Leute arbeiten eigentlich gerade bei euch? Wie groß ist das Team?
Wir sind 17 Leute.
Wow.
Genau, wir sind nicht alle Vollzeit, also die, wenn man das dann umrechnet, ist es dann auch nicht mehr so viel, aber genau, wir haben quasi noch eine familiäre, schon eine gewisse Größe erreicht, aber auch noch eine familiäre Situation.
Okay. Wenn du dir das auch so ein bisschen rückblickend anschaust über die letzten Jahre, was waren so eure Wachstumshebel? Denn Plattform hat ja immer das Problem, in eurem Fall, man braucht Künstler und Veranstalter gleichzeitig, sonst funktioniert es nicht. Was waren da so die Wachstumshebel und worauf habt ihr euch dann erstmal fokussiert?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass wenn man jetzt mit attraktiven Veranstaltern zusammenarbeitet, dass das auch hilft, auf der Künstlerseite zu wachsen. Und wenn du dann wieder qualitativ hochwertige Künstler hast, dass das auch wieder neue Veranstalter anzieht. Also das ist so ein bisschen das Prinzip, dem wir auch folgen, dass wir versuchen, tolle Veranstalter zu gewinnen, wo wir auch, sag ich mal, ein bisschen mehr Energie reingeben als jetzt vielleicht bei dem kleineren Club, auch wenn der uns genauso am Herzen liegt und auch wichtig ist. Aber da ist es schon, da sehen wir schon oft so, wenn je kleiner der Veranstalter, desto mehr automatisch kommt er auch bei uns auf die Plattform. Also über Google oder so findet er dann halt zu uns und nutzt das. Größere Veranstalter sind da vorsichtiger, die möchten da schon so ein bisschen mehr Informationen auch persönlich erstmal bekommen. Da müssen wir dann schon Energie reingeben. Klappt aber auch regelmäßig, wird auch immer mehr jedes Jahr und führt halt dazu, dass wir dann weiter wachsen. Was eine andere Sache ist, ist, dass wir uns auch immer so ein bisschen auf ein Genre spezialisieren. Also, dass wir halt so angefangen haben, zum Beispiel gesagt haben, was können wir am besten? Das war halt so der Anfangszeit jetzt rein Rock-Pop und dann haben wir halt sozusagen ausschließlich in dem Rock-Pop-Feld auch Veranstalter gewonnen. Das hat sich geändert mittlerweile. Mittlerweile sind wir so aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen eben in mehreren Genres mehr erreichen und gucken uns da sozusagen breiter um und versuchen dann, ja, wie soll das mehr. Aber am Anfang mit begrenzten Ressourcen, da war das schon wichtig, sich da zu fokussieren und nicht jetzt zu sagen, wir machen alles zu einer Zeit.
Was waren bislang so vielleicht dann auch bei solchen Dingen oder generell auch die wichtigsten Meilensteine, die ihr so hattet, dass man vielleicht sagt, ey, das und das Festival, wow, das bringt nochmal richtig einen Push oder ja, gab es das so gar nicht, sondern hat das einfach sich so entwickelt?
Nee, das gab es schon. Siget Festival hat mit uns gearbeitet und Melt Festival, das waren so zwei große Meilensteine, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir so in die nächste Liga der Festivals und Artists auch eingestiegen. Da kam dann auch automatisch Artist-Registrierung von Artists, die halt deutlich bekannter waren. Also ein Beispiel wäre jetzt Rakete zum Beispiel, die haben sich dann bei uns angemeldet. Und also quasi, wir reden jetzt noch nicht von Superstars, aber wir reden eben schon von deutlich weiter. Und wenn man eben auf Tour geht, auch, dass man da seine 1000 Tickets pro Show verkauft oder sowas. Ne? Und das ist schon der Fall. Und das, das wäre jetzt das Erwähnenswerteste, denke ich.
Das ist immer ein ganz guter Punkt, denn darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Ich hatte in der Vergangenheit auch immer wieder mit Bookern gesprochen, also die Leute, die quasi die Tourneen für Künstler buchen. Die sagen eigentlich, wenn ich die Frage, ob sie glauben, jetzt abseits von Corona, ob ihr Job so sicher ist, sagen die, naja, das Live-Erlebnis, das wird es immer geben. Die Leute wollen das immer so sehen und das Booking-Netzwerk ist ja eigentlich so persönlich und so direkt. Also ich habe überhaupt keine Angst, ich habe überhaupt keine Angst um meinen Job. Was sagst du denen? Denn das sind doch eigentlich deine Mitbewerber, würde ich mal so sagen, oder?
Naja, wir sind Freunde der Booking-Agenten. Also wir sind nicht so sehr dagegen. Ich positioniere mich auch nicht dagegen. Wir haben nicht nur Freunde. Also auf der anderen Seite sieht das ein bisschen anders aus. Aber wir sagen eigentlich immer, arbeite mit uns zusammen, wir sind ihren Partner. Wir freuen uns auch, wenn ein Booking-Agent sich bei uns anmeldet. Der kann nämlich dann einfach mehrere Künstler registrieren und nicht nur einen Künstler. Also das hat auch Vorteile und ist eigentlich ganz cool. Jetzt ist natürlich so, diese Einstellung, die finde ich, die würde ich hinterfragen. Ich will jetzt nicht die Booker hier anpissen, aber was ich schon sagen würde, ist, die gleiche Meinung hatten auch die Plattenladenbesitzer vor 20 Jahren. So. Und, und die haben auch gesagt, ja, das ist alles mit Empfehlungen und ganz persönlich und das wird es immer geben. Und dann kam Spotify und Amazon und haben einen Empfehlungsalgorithmus eingerichtet und zack, waren die Empfehlungen viel besser, die von Spotify kamen.
Ja.
Vielleicht, also das ist ja immer eine Geschmackssache, aber definitiv soweit, dass ein erheblicher Teil des Business dann eben digitalisiert wurde und weggegangen ist von dieser alten Art und Weise, wie das gemacht wird. Und die Live-Branche ist immer noch sehr alt in dem Sinne. Also diese ganzen Prozesse sind sehr, sehr traditionell und da ist sehr wenig Technologie im Spiel. Und das wird auf ewig nicht so bleiben. Und da bin ich mir sicher. Und dann ist es eher eine Frage von, was sind dann die Treiber, die die Leute sozusagen automatisch irgendwie davon wegbringen? Und wir haben da eine Antwort drauf, wenn ich die mal vorgreifen darf, weil wir halt sagen, sobald wir in die tiefe Analyse gehen, wie viel Fans oder Zuhörer ein Künstler hat, merken wir, dass die Veranstalter oder Booker auch, Booking-Agenten, alle total mit großen Augen dastehen und sagen, boah, das kann ich ja gar nicht glauben, dass man das so sehen kann und dass das alles so geht und dass das so möglich ist. Und diese Überzeugung, die du genannt hast, die kommt aus meiner Sicht dann eher daher, dass man einfach annimmt, dass gewisse Sachen nicht möglich sind. Und das ist das Schöne auf der Technologieseite und das habe ich auch gelernt und gewisserweise quasi liebgewonnen und umarmt, dass man halt, wenn man Entwickler fragt, der sagt nie, das ist nicht möglich. Der sagt einfach nur, okay, das ist vielleicht aufwendig, aber der sagt, alles ist möglich. So, du kannst halt sozusagen so weit gehen. Und wir haben uns dann halt überlegt, wie können wir uns zum Beispiel mit dem Problem auseinandersetzen, dass halt Künstler, wenn sie auf Tour gehen, teilweise in Städte fahren, wo es keinen interessiert und alle nur viel Geld verlieren, aber keiner gewinnt. Und die Show auch keinen Spaß macht, wenn drei Leute im Publikum stehen und so weiter. Und da haben wir halt angefangen zu sagen, wir müssen doch irgendwie Rückschlüsse ziehen können aus diesen Daten von Facebook oder Spotify oder YouTube, um dann Empfehlungen machen zu können, wo sollst du eigentlich spielen? Oder wen sollst du eigentlich buchen als Club? Und dann bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich mache automatisch das Programm. Also das wäre dann sozusagen wirklich die Endstufe, ja, dass man so sagt, okay, der Roboter oder die Maschine programmiert automatisch den Club und wer da spielt, ist eigentlich gar nicht mehr menschengemacht. Und nur das Event selber ist das, wo die Menschen hinkommen. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber was auf jeden Fall natürlich möglich ist und was, wo das hilft, ist, dass man sagt, ich bekomme so eine Guidance, die mir sagt, okay, das wird erfolgreich und das nicht. Und dann kann ich immer noch meinen eigenen Geschmack damit mit einfließen lassen und sagen, was denke ich denn eigentlich, was auch cool ist und was irgendwie auch zum Laden passt und so weiter, zum Festival. Aber dann buche ich halt in einem Rahmen, wo ich sage, da bin ich halt irgendwie abgesichert. Und es gibt natürlich auch Booker und Clubs und so weiter, die sagen, ich buche ganz bewusst Acts, die noch niemand gesehen hat. Ja, also ich gehe auf Spotify und gucke mir die an, die noch keine 1000 Listener haben oder so. Ja, ganz bewusst, um jemanden zu präsentieren live, der überraschend ist. Das ist ja auch okay. Das kann man ja mit so Algorithmen auch einstellen. Genau andersrum ja auch. Das ist ja das Schöne an Daten. Das ist ja bei Spotify auch so. Da gab es ja, glaube ich, eine Plattform, die sich dem angenommen hat und gesagt hat, wir zeigen jetzt alle Künstler, deren Tracks noch nie gespielt wurden.
Ja, stimmt, ja.
Die zwar da sind, aber also auch die Seite, man sagt nicht immer nur, dass wegen Daten werden die Großen immer größer, sondern die können auch helfen, um in gewissen Regionen, in gewissen Kreisen halt auch Leute quasi auf dem Radar, überhaupt erstmal auf dem Radar zu bringen.
Das heißt, wenn ich Band oder wenn ich auch Veranstalter bin und dann diese Künstlerprofile anschaue, da kann ich mir wirklich ein Bild machen auf Basis von diesen Daten und Zahlen, wie diese Band quasi auf den einzelnen Plattformen, aber auch quasi gebündelt sozusagen funktioniert.
Mhm. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter, dass wir daran arbeiten, das gibt es jetzt noch nicht, das ist noch nicht live, aber das kommt so als nächstes, dass wir halt Vorhersagen machen, wie viel Leute werden denn kommen. Also dass wir halt einfach, weil das Schöne ist ja, das ist ja auch immer so das Problem, so ein einzelner Booking-Agent, und wie gesagt, also nicht, wir sind da nicht dagegen, wir sagen einfach nur, nutz uns und werde unser Partner. Denn der einzelne Booking-Agent, der hat halt 10 Acts oder vielleicht 30, wenn er viel hat. So, und das ist die Erfahrungsbasis. Und dann kann er sagen, okay, ich weiß ja, und vielleicht noch 2, 3 Freunde, die auch Booking-Agenten sind, die man da auch nochmal fragen kann. Aber der Dialog mit dem Festival im Club ist, ah ja, hier, ich weiß ja, dass mein Artist in der Größenordnung wird so und so viel verkaufen, weil die anderen 3, die ich da bei dir gemacht habe, in der gleichen Größenordnung haben das auch gemacht. Aber wir können halt sagen, wir benchmarken das mit 120.000 Acts oder mit noch viel mehr Shows dann in Zukunft. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die kein Einzelner mehr hat, also wo dann wirklich so eine Community auch zu tragen kommt und wo man sagen kann, so eine Online-Community, die kann tatsächlich mal viel, viel Mehrwert bieten, als wenn man immer nur in seinem Silo alleine sozusagen arbeitet. Und ja, da setze ich drauf und ich glaube, auch wenn ich so das Interesse höre, von klein bis groß, dass früher oder später da auch in der Branche als Standard ein Stück weit drauf gesetzt wird und gewisse Festivals einfach nur noch sagen werden, ich brauche diese Daten, aber schick mir bitte, hör mal auf, einen Screenshot von Spotify zu schicken oder so. Gab ein Interview mit Rock am Ring, André Lieberberg, der gesagt hat, ja, von den großen Acts, da lassen wir uns immer die Screenshots schicken von Spotify for Artists. Und ich dachte mir so, ihr seid Millionäre, ihr verdient das meiste Geld in der Branche, ihr seid sozusagen so Branchenleader, ja, und das ist euer Weg, wie ihr Datenanalyse macht, das kann doch nicht sein. Also da ist doch irgendwie, das bringt doch jeden, der in einer anderen Branche unterwegs ist und nicht der Musikbranche, bringt das doch zum Grübeln, so.
Aber es ist nicht eine Option für euch, quasi dieses Analytics-Ding quasi mal auszulagern sozusagen und als extra Service zu verkaufen, sag ich mal? Weil sowas wie Chartmetrics gibt es ja zum Beispiel auch. Das ist ja mega teuer. Das ist aber auch relativ tief, finde ich. Das wäre ja auch eine Option, ne?
Ja, die haben einen Nachteil, weil die nicht sozusagen lokal so stark sind. Also die geben dir halt die ganzen Daten overall und über viele, viele Plattformen und so. Und das ist auch sehr wichtig, gerade im Label-Bereich, also A&Rs und also ich glaube, hast ja da selber genug Erfahrung mit, nutzen das natürlich schon, da hilft es auch neue Acts zu entdecken. Aber für den Live-Bereich ist natürlich diese lokale Komponente unglaublich wichtig, weil den Club in München, den interessiert halt nicht, wie viele Fans der Artist in den USA hat. Die kommen auch nicht zu seiner Show, ja. Und deshalb ist es natürlich dann, also ja, das ist so ein Punkt, wo wir sagen, das ist uns wichtig, das auszulagern. Vielleicht, wir glauben halt, also das ist meine persönliche Motivation, ist auch mit Gigmit eine Plattform zu schaffen, wie es SoundCloud geschafft hat oder wie es Spotify geschafft hat, die sozusagen als Plattform wächst. Und das ist natürlich für uns ein Asset. Wenn wir den jetzt einfach so rausgeben, dann verhindern wir uns sozusagen unser eigenes Wachstumsstück weit. Deshalb versuchen wir das schon alles sehr zentral auf Gigmit auch zu halten und zu lassen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich überlege gerade so ein bisschen, ist das für euch nicht so ein bisschen auch eine Krux, also zur aktuellen Zeit? Ich stelle mir das halt so vor, da geht halt eine kleine Band rein, bucht sich da so durch eure Plattform und dann gibt es irgendwann eine professionelle Booking-Agentur. Da stellt sich für mich dann die Frage, ist die Band dann wieder raus? Oder das ist das nicht die Gefahr?
Beides passiert. Wir haben Bands, die dann einfach den Account sozusagen, den Booking-Agenten als Account hinzugefügt haben, kann man bei Gigmit so einstellen. Dann sehen wir das natürlich auch und wissen dann auch, dass das auch passiert ist, natürlich vertraulich. Und die andere Sache ist, das haben wir auch, dass wir dann sehen, dass Künstler dann nicht mehr aktiv sind auf der Plattform oder die Plattform sogar ganz verlassen. Das ist noch so, aber da bin ich der Meinung, da braucht man halt ein bisschen Geduld. Also das habe ich auch gelernt in den ersten 3 Jahren. Da braucht man ein bisschen Geduld. Und wenn mit jedem Meister und mehr, den wir machen und den wir erreichen, hat die Plattform mehr Relevanz. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo auch der letzte Booking-Agent sagt, ja, ich muss diese Plattform auch mit benutzen. Ich glaube, das ist jetzt, wenn man das mal auf E-Commerce wieder überträgt, wie die Plattenläden, die da wahrscheinlich ein paar Jahre uns voraus sind, also uns meine ich der Live-Branche, die haben halt dann irgendwann auch erkannt, okay, ich muss halt doch irgendwie entweder auf eBay oder auf Amazon oder irgendwo anders noch meinen Shop einrichten und es irgendwie schaffen, auch Online-Business hier laufen zu lassen, wenn ich überleben will. Oder ich mache halt zu. So. Ich will jetzt nicht die Ansage machen an alle Booking-Agenten, ihr macht zu, wenn ihr nicht mit Gigmit arbeitet, aber ich sage halt, dass es definitiv in Zukunft mehr Relevanz haben wird und auch mehr Geschäft sozusagen darüber abgewickelt wird und dass es deshalb sich lohnt, auch jetzt schon zu den Account zu machen und dabei zu sein. Mhm.
Dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen dafür da, um in die Zukunft zu gucken. Deshalb finde ich es auch total cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich habe in der Vergangenheit, wenn ich mit Bookern gesprochen habe, auch noch eine Idee geäußert. Die pitche ich dir jetzt. Ich frage mich ja auch wirklich so, du hast es ja teilweise jetzt auch schon angerissen, es gibt da in verschiedenen Bereichen, wie beim Vertrieb oder so, gibt es jetzt aktuell, letztendlich ja auch beim Recording, gibt es immer wieder diesen Punkt, dass ein Player wegfällt. Ne? Das Studio fällt weg, weil man kann selber aufnehmen, der Vertrieb fällt weg, weil man macht den direkten, also man verkauft direkt. Und jetzt habe ich mir ja ganz oft die Frage gestellt, wäre es nicht für Clubs oder dann halt die lokalen Veranstalter nicht auch eine Option, dass quasi die Bands direkt zu denen hingehen? Und zwar in Form von so einer Club-Booking-Plattform, also so ein Booking.com für Clubs. So, ne? Dass die halt einfach sagen, ja gut, irgendwie, das kostet Summe X, so, ihr könnt euch anbieten, uns ist auch relativ egal, wie viel kommen oder nicht, so, aber vielleicht fängt man am Anfang auch einfach an, dass man sagt, man haut irgendwie die Restplätze sozusagen raus, die noch freien Plätze, und dann buchen sich die Bands ein, weil eine Sache ist ja, glaube ich, allen klar, es gibt viel zu viele Bands, oder es gibt, na, falsch gesagt, es gibt sehr, sehr viele Bands und sehr wenig Plätze zu spielen.
Ja, die Idee, die ist super cool und die ist auch nicht, die gibt's auch, also die wird auch umgesetzt, die wird nur nicht so flächendeckend umgesetzt, ne? Ja. Aber wir haben natürlich schon auch Clubs und es gibt eben auch Clubs, die ganz klar sagen, ich veranstalte gar nicht mehr selbst, ich mache das einfach als Einmietung und dann habe ich auch kein Risiko und dann ist es mir auch egal, wie viel Fans die Band hat. Ne? Wir sind natürlich schon interessiert, nicht jetzt Konzerte ohne Ende zu produzieren, die alle keine Leute mehr in die Clubs holen und sozusagen der Barkeeper, der Job des Barkeepers ist dann, den Tresen zu putzen und sich und ja. dabei einzuschlafen. Das soll ja so auch nicht sein, sondern wir wollen ja tolle Erlebnisse am Ende auch haben. Deshalb finde ich, ist diese Komponente, sich da Gedanken zu machen, schon wichtig. Aber zum Beispiel mit der Möglichkeit, wenn man als Artist selber weiß, wie viele Fans habe ich denn in einer Region und wenn ich dann eben einschätze, na, das kann ich doch locker bezahlen, also Betrag XYZ an den Club kann ich doch locker bezahlen, um da mein Konzert zu machen, dann ist das eine super smarte Idee. Und das ist, wie gesagt, wird auch schon in den ersten Clubs so als gängige Praxis umgesetzt. Und das zeigt ja, dass das auch eine Zukunft hat.
Aber das ist dann mehr so lokal per Zuruf sozusagen.
Jetzt gerade mehr lokal, aber klar, okay. Gesamttechnologisch ist das natürlich noch ein Thema. Es gibt auch Plattformen, die sich in dem Bereich sozusagen tummeln. Ich kenne eine aus Spanien, die gerade an den Start gehen, also die noch sehr frisch sind, aber die es im Spanischen und auch auf Spanisch und im spanischen Raum so machen. Und die gehen wirklich so rein, dass sie sagen, wird einfach direkt gebucht, also wie Booking.com, wie du den Vergleich, den du so
ach krass, wie heißen die?
Den du so gebracht hast. Ich kann dir den Namen raussuchen, aber ich habe mir jetzt hier nicht.
Okay. Ja, das interessiert mich ja echt. Die haben vielleicht einen Podcast gehört und dann die Idee angestellt. was habt ihr denn noch so, also bei euch ist ja jetzt auch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, nehme ich an. Womit beschäftigst du dich gerade oder ihr euch noch? Also wie soll es so weitergehen, was so Funktionsumfang oder Erweiterung angeht?
Ja, der berühmte Touring-Bereich ist für uns natürlich ein spannender, dass wir halt einfach Artists auch Empfehlungen geben, wo sie sozusagen auf dem Weg wohin noch spielen können. Wir setzen uns deshalb damit auseinander, weil wir einfach auch mitbekommen haben, dass wir in unserem Planeten so ein bisschen am Ende der Fahnenstange eher stehen und doch jetzt auch nicht Artists motivieren sollten, die ganze Zeit in den Flieger zu steigen und wegen einer Show irgendwie sonst wohin zu reisen, sondern ein bisschen mehr sich Gedanken zu machen, was geht da eigentlich noch und was macht da Sinn. Da kommen die Daten auch wieder rein. Also es wird sich viel um Daten drehen. Es wird sich viel um Datenanalyse drehen und das bereitzustellen. Wir gehen auch in diese Richtung, dass wir mehr direkte Zugänge schaffen wollen zu Clubs, die da draußen unterwegs sind, die jetzt nicht über Gigmeet gerade aktiv suchen, aber die halt trotzdem ja ein Booking machen und ein Programm machen und wo wir auch diesen dann passend zu den Daten Künstler vorstellen wollen, die zu veranstalten. Wir sind noch so weit, dass wir immer an den Veranstalter auch noch ein Stück weit glauben und denen sozusagen da auch eine gewisse Buchungshoheit irgendwie zusprechen. Was eine andere Sache ist, die ich sehr spannend finde, da experimentieren wir gerade ein bisschen, ist halt zu sagen, wie kann man das Risiko noch mehr rausziehen, indem man sich, es gibt ja auch so Plattformen, die machen so eine Art Vorverkauf oder so ein Demand, schätzen so eine Nachfrage ab vorher und erst wenn eine gewisse Nachfrage erreicht ist, findet ein Konzert statt. Ja. Das sozusagen irgendwie mehr abzubilden in der Branche und auch Clubs, die vielleicht weniger veranstalten würden, weil du hast ja gesagt, die Flächen sind halt weniger als Künstler, die spielen wollen. Und wenn man jetzt einem Club aber sagt, ich nehme dir aber das Risiko, weil und du musst jetzt nicht mehr nur Angst haben, dass du am Wochenende aufmachen musst, weil nur das sozusagen dein Geld bringt, so wie du das Geschäft gelernt hast. Und du kannst eigentlich alle Tage anbieten, machst aber vorher eine Abfrage, wer will denn kommen? Und erst wenn eine gewisse Größenordnung erreicht ist, produzierst du es dann wirklich, weil bis dahin fallen keine Kosten an. Also diese Frage zu stellen und technisch auch diese Möglichkeit abzubilden, das ist was mich interessiert und reizt, weil ich eigentlich möchte, dass Leute mehr Mut fassen, in der Branche was zu machen. Aber den Mut aus jetzt eigener finanziellen Kraft zu stemmen, das wird nicht passieren, das glaube ich jedenfalls nicht. Also muss man denen die Tools an die Hand geben, dass sie eigentlich kein Risiko damit haben. Und dann hoffentlich, weil ich sag mal so, wenn jetzt in Bochum zum Beispiel ein Künstler, da gibt es auch Künstler, die machen auch den Laden voll an einem Mittwoch oder Dienstag. Aber der Club sagt halt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ja, so, ist mir jetzt zu riskant, immer den Dienstag aufzumachen. Und dann bleibt der Laden halt zu. Und warum denn nicht denen die Acts vorstellen, die da auch spielen? Mhm. Das ist eine Ebene. Eine andere Ebene ist natürlich jetzt Corona. Das Thema auch bei uns. Und das gibt mir schon so lässt mich nachdenken, was kann man eigentlich den Künstlern noch anbieten, dass sozusagen dieses Thema audiovisueller Content und alles, was ich sozusagen als Video mache, auch einen Wert bekommt und den Künstler auch begleitet. Also es ist sozusagen so integraler Bestandteil wird von einer Live-Show mit zu überlegen, wie mache ich das, wie bringe ich das auch ins Netz und wie kann ich Fans sozusagen darüber erreichen und wie kann ich mich unabhängig machen von ausschließlich dem Live-Erlebnis. Also ich bin ein großer Riesenfan von Live-Erlebnissen und ich bin der Letzte, der sagt, das soll nicht mehr passieren oder wir machen alles noch digital. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder so Phasen geben wird wie jetzt gerade. Also immer mehr und in der globalisierten Welt immer schneller und wahrscheinlich dann auch irgendwie immer heftiger. Ist es, wenn man sich so die Zeitachse nach hinten anguckt, ist das ja auch so, dass es in immer kürzeren Abständen immer heftigere Ereignisse passieren, die dazu führen, dass eben irgendwelche Branchen und die Live-Branche wird immer dann betreffen, was jetzt zumindest so Krankheiten angeht. Oder wenn dann, also machen wir mal ein anderes Szenario auf, irgendwann gibt es Reiseverbote, weil das Klima so am Limit ist. Das betrifft auch die Eventbranche wieder. Dann macht man nämlich nur noch Lokalkonzerte. Und wie kann dann meine Fangruppe vom anderen Kontinent das überhaupt noch sehen? Also muss ich mir halt als Künstler Gedanken machen, wie kann ich digital und live enger zusammenbringen? Und auch da habe ich jetzt noch keine Lösung parat, die wir jetzt schon, an der wir schon arbeiten. Dafür arbeiten wir auch zu sehr an den Datenthemen gerade. Aber das wird ein Thema sein, was auch uns, also was uns jetzt befasst und was uns in den nächsten Jahren definitiv auf der Feature-Ebene oder was wir so anbieten, auch wo da auch was passieren wird.
Okay. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall. Das hast du ja auch schon durchblicken lassen. Du bist natürlich auch sehr interessiert, kennst dich gut aus, wer sowas macht. Was sind denn aktuell gerade so Bereiche, wo du sagst, ja, da kommen gerade neue spannende Firmen in der Musikbranche. Das hat Potenzial. Also in welchen Bereichen oder welche Firmen siehst du da so? Also gibt's das gerade?
Also ein Bereich ist auf jeden Fall so Data Analytics Prediction. Bin ich überrascht, wie viel da gerade auch so hochploppt. Auch für einen Song oder so, ne? Also Companies, die dann sagen, ich sag dir vorher, wie erfolgreich wird dein Song. Gib mir die ersten, 30 Sekunden und ich sag dir, wird es ein Hit oder geht der, wird es ein Rohrkrepierer. Also das ist natürlich also ein großes Thema und jetzt natürlich super gehypt, alles was Livestreaming ist. oder virtuelle Welten. Ich glaube, dass das auch definitiv ein Markt finden wird. Ich weiß noch nicht, wie groß der ist. Ich war ja sehr überrascht, dass jetzt gerade Wave, die haben ja 30 Millionen Funding bekommen auf ein Papier eigentlich, auf ein Konzept. Das ist schon das kennt man noch von 1999, aber danach ist sowas eigentlich nicht mehr passiert. Von daher merkt man schon, da ist jetzt gerade auch viel natürlich, ja, irgendwie einerseits Hoffnungslosigkeit und einerseits Prinziphoffnung zusammengekommen, um dann sozusagen so drastische Schritte zu gehen.
Hm. Siehst du noch anderswo Potenzial oder auch wirklich dann konkret mal ein paar Namen, so, wo sagst du, ey, coole Firmen?
Also ich bin gerade, was ich jetzt gerade so entdeckt habe und die, wo, da bin ich selber großer Fan, ist eine Plattform, die heißt Show4Me und Show mit 4 und das ist quasi. Die kommen aus UK beziehungsweise Ukraine, das ist so ein Hybrid und die haben halt gesagt, sie machen so Art, also so ein Patreon-Modell und mixen das aber auch mit Livestreaming und mit Live-Shows, die sie sozusagen aggregieren und das ist für mich so ein Ökosystem um den Artist rum, wo ich sage, das ist irgendwie spannend. Aber die sind noch ganz klein und das ist wirklich alles so am Starten gerade. Aber den gebe ich sozusagen, da setze ich drauf, dass da noch, dass man von denen noch hören wird, weil die einfach da was machen. Ansonsten, es gibt natürlich auch viele Plattformen, die wirklich dann so total in der Zukunft leben, ja, also da habe ich dann auch den Anschluss verloren. Also ich schaue mir halt in der Regel Produkte an, die ich mir tiefer angucke und die ich dann auch irgendwie mag oder nicht mag, die halt, sag ich mal, beim Jetzt anfangen und ansetzen und dann irgendwas verbessern wollen, den Zustand verbessern wollen. Und aber da kann ich sozusagen, habe ich so einen Zugriff, ja. Also zum Beispiel, was ich ein spannendes Modell fand, das ist aber jetzt auch nicht mehr neu, ist Amuse, weiß nicht, ob du die kennst, aus Schweden, die hat dann gesagt, wir sind das Record-Label der Zukunft und wir machen Distribution kostenlos und signen den Artists quasi auf Basis von dem Erfolg, den er hat, durch die Distribution. Und machen dann erst den Label-Deal, aber den können wir dann zuerst machen. So. Ob das langfristig, die haben viel Investment bekommen, ob das langfristig das Ding der Zukunft ist, keine Ahnung. Ansonsten noch eine Sache, was ich auch spannend finde oder was auch ein Thema sein wird, ist, da gibt es ein Company, Utopia Music, weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast.
Nee.
Aus, ich glaube, auch Schweden oder Finnland, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwo aus Skandinavien. Die die machen halt so diese ganze quasi Value Chain um diese Rights, also Enabling Rights, Performance Rights und so weiter, mit einer Blockchain. Und ich glaube einfach, dass das Thema, das ist ja sowieso ein ständig diskutiertes Thema, aber das braucht irgendwie nochmal einen moderneren Ansatz, als jetzt sozusagen die ganze Branche global auf den gleichen ISO-Standard zu heben, ja, um die Daten abzurechnen. Und ich glaube, das wird ja auch versucht, das ist eine Mammutaufgabe und eine smarte Lösung, die wäre da, glaube ich, für die ganze Landschaft total gut und da arbeiten die dran. Wie weit die sind und wie schnell das sozusagen dann auch, ist eine ziemlich große Company, die haben viel, viel Geld bekommen auch, um das zu realisieren. Also auch klingt vielversprechend, aber ich weiß nicht, wie schnell wir dann quasi in welchen Größenordnung wir von denen hören werden.
Okay, ja, das ist immer ganz spannend. Da muss ich jetzt auch nochmal drauf, das würde ich schon nochmal fragen. Ihr habt eine Beteiligung von Sony Music bekommen. Ich glaube, im letzten Jahr ein Crowdfunding über 500.000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Wie steht ihr denn eigentlich so da? Arbeitet ihr schon profitabel oder ist das weiterhin noch so ein bisschen, es muss noch weiter wachsen?
Ja, beides. Also wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir tatsächlich, das ist so historisch fast, so den Break-Even-Point gemacht haben.
Okay.
Wobei der ist ja auch dynamisch, weil man muss ja schauen, dass je nachdem, wie viel Geld man einsammelt und auch ausgibt für Wachstum, da kann man schnell sagen, wenn man jetzt alles auf Null fährt und kein Personal mehr hat, dann ist man schnell bei Break-Even-Point. Ja, also von daher ist das so eine Sache. Jetzt würde ich sagen, wir haben ein gesundes Break-Even sozusagen, weil wir weiter wachsen, wir auch Budget dafür haben und ein Ökosystem geschaffen haben, was jetzt wo jetzt nicht der Einzelne drunter leidet, weil nicht genügend Personal da ist oder so. Das ist schön, aber wir wollen eigentlich noch viel weiter und viel größer werden. Wir wissen, dass eine richtige Bedeutung in der Branche eigentlich erst erreicht ist, wenn man eine gute Artist-Abdeckung hat. Und da kann man jetzt als Referenzen Soundcloud sich angucken oder MySpace von damals und da reden wir immer um einen Millionenbereich. Also da reden wir nie in dem Bereich 100.000 User, wo wir jetzt, oder ein bisschen mehr stehen wir jetzt, aber wo wir jetzt gerade stehen. Das heißt, für uns ist natürlich schon auch wichtig zu sagen, wir müssen auch das Momentum, wir können das nicht verschlafen, wir können nicht so wie ein klassischer Mittelständler in der Vergangenheit sagen, oh, wenn wir jedes Jahr 5.000 neue User haben, da haben wir ja ein gutes Wachstum hingelegt, sondern bei uns ist es so, wenn wir uns nicht verdoppeln, dann ist es eigentlich schon wieder schlecht, weißt du, oder zu langsam.
Ja, klar,
das heißt, das ist in unsere Kennzahlen. Und was das angeht, sind wir eigentlich auch immer wieder in einer Phase, wo wir weiter finanzieren müssen, um das schnell zu erreichen zu einer Lebenszeit, wo quasi Künstler auch am Start sind und merken auch, ey, ich habe mich bei denen registriert, 2 Jahre später ging es total ab, konnte ich die ganze Welt bespielen, weil ich da auf der Plattform alles zusammenbekommen habe.
Mhm. Hat mich jetzt mal interessiert, vielleicht weißt du es, ich habe es auch gar nicht jetzt recherchiert, weißt du, wie viele Bands oder dann halt Künstler es in Deutschland gibt?
Also eine exakte Zahl habe ich auch nicht. Ich weiß, dass die GEMA hat so ein paar 60.000, 70.000 Mitglieder. Also das ist eine ganz gute Größenordnung. Wahrscheinlich kannst du die Zahl nochmal verdoppeln, weil viele ja nicht bei der GEMA registriert sind.
Ja.
Da sind wir dann bei 100, vielleicht ganz, ganz grob ein bisschen aufgerundet, 150.000, würde ich sagen.
150.000, okay. Ja. Wie viel deutsche Künstler sind bei den 120.000? Usern dabei?
35.000 haben wir gerade aus
Deutschland. 35?
Mhm.
Dann seid ihr ja schon ganz gut dabei.
In Deutschland.
Okay, das ist ja ganz spannend. Okay. Verstehe. Ja, cool. Nochmal so kurz zum Abschluss, wo holst du dir so den Input her, wenn es so Musik oder auch so Tech-Szene geht? Kannst du da irgendwie nochmal so Empfehlungen abgeben, was man sich mal anhören oder anschauen darf?
Also ich bin großer Freund von Musical.ly, beziehungsweise auch in USA gibt es noch einen Blog, Hypebot, der gehört zu Bands in Town, von daher ist der manchmal ein bisschen redaktionell gefährdet.
Ja.
Aber der hat auf jeden Fall, der holt immer so zumindest, was den US-Markt angeht, mir nochmal so den, gibt mir so den Input rein, wo ich sage, das finde ich spannend. Im englischsprachigen europäischen Raum gucke ich mir IQ Magazine an. Das ist so für mich so das der Blog, wo ich quasi eigentlich, also auf jeden Fall jede Woche bin, wenn ich manchmal sogar jeden Tag. In Deutschland gucke ich mir noch ab und zu die Musikwoche an, die es ja geschafft hat, zumindest zu überleben. Den Hut muss man ja ziehen. Also in der Branche hat ja haben ja Medienunternehmen ganz schnell dann irgendwann aufgegeben und die machen weiter. Von daher finde ich das gut. Das gibt zumindest so den allgemeinen Branchenüberblick. Nicht so sehr die Startup-Welt, ne? Also die, also einen deutschen Blog, ehrlich gesagt, wenn du mir da einen empfehlen kannst, der so die Music Tech und Startup-Szene auch mit beleuchtet, wäre ich dankbar, weil da habe ich ehrlich gesagt noch keinen gefunden.
Ja, das ist schwierig. Das Einzige, was ich da empfehlen kann, ist natürlich dann Low Budget, High Spirit, aber das ist dann ja auch nur der monatliche Newsletter. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das kann ich wirklich empfehlen. Das gibt das schon mal auch mit so. Deckt das halt mit ab, aber dann halt in erster Linie ein monatlicher Newsletter. Also das ist schon sehr, sehr frisch und deckt solche Themen auch gut ab. Aber so klar, außer der Musikwoche gibt es da quasi nichts mehr, glaube ich. Vielleicht dann ja diesen Podcast irgendwann mal.
Ich hoffe.
Für viele Menschen. Genau. Cool. Ich weiß, du hast viel zu tun. Wir sind mit unserer Stunde jetzt auch ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche euch weiterhin gutes Wachstum und dann auch irgendwann wieder viele Gigs, die ihr vermitteln könnt.
Super.
Alles Gute.
Vielen, vielen, vielen Dank für dein Interesse auch und das Gespräch war ein schönes Interview. Danke.
Danke. Mach's gut.
Ja,
tschüss.
Ciao.
Vielen Dank für das Durchhören der mittlerweile 48. Folge mit Markus von Gig mit heute. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen oder auch Feedback habt, denn ich weiß ja, dass auch einige Booking-Leute hier zuhören, dann meldet euch gern bei mir, zum Beispiel auf LinkedIn oder per E-Mail, und dann schauen wir mal, ob wir dort oder in einer anderen Folge einfach vielleicht weiter diskutieren können zu diesem Thema oder zu anderen Themen. Und ich hatte es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, wir basteln gerade am Konzept für Folge 50 und überlegen, ob wir da nicht mal eine Sonderfolge zur Geschichte von Redfield Records machen, die euch näher bringt, was wir so treiben und woher wir kommen. Und wenn es da noch inhaltliche Fragen gibt, dann meldet euch auch ebenfalls gerne auf all unseren Kanälen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.